Well, I'd like to,
So, jetzt möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für diese außergewöhnliche Gelegenheit, Harun Faruqis Arbeit meinen Tribut zu zollen. Ich möchte zuerst mal einige persönliche Worte vorausschicken. Innerhalb des gesamten Oeuvres von Faruqis Arbeit möchte ich insbesondere seine Arbeit War Games, Serious Games erwähnen. Ernstzunehmende Spiele, die gespielt werden vor Computerbildschirmen und in Kriegsszenen heutzutage im Irak, in Afghanistan und im Gazastreifen. In diesem Teil der Arbeit von Faruqi hängt ganz besonders mein Herz, wahrscheinlich aus offensichtlichen Gründen. Und deswegen möchte ich insbesondere mit Ihrer Erlaubnis heute jemandem meinen Tribut zollen, dieser André Shepard. Sie haben vielleicht gehört, afroamerikanischer Soldat, der sich geweigert hat, zurückzufahren in den Irak und der sozusagen desertiert hat. Ist. Shepard ist auch ein Arbeiter, der angeheuert wurde mit der für die Kriegsmaschinerie in USA. Und da durch sein Desertieren ist er vertragsbrüchig geworden. Arbeitsvertrag hat er gebrochen. Jemand bezahlt für diesen Arbeitsvertrag mit seiner Seele. Und andernfalls zahlt er damit, dass er das Leben anderer Menschen nimmt. Also deswegen sollten die Richter in Luxemburg hoffentlich verstehen, dass einige Arten der Arbeit abgeschafft werden sollten. Jetzt komme ich auf den Film zu sprechen. Ich konzentriere mich auf eine spezifische Art von Arbeit, die eher unsichtbar ist. Das ist die relative Unsichtbarkeit unterschiedlicher Formen von Arbeit und ihrer Anerkennung, die ich nun thematisieren möchte mit Ihnen gemeinsam und Sie anzuschauen. Alexander Hirschfeld hat das Ganze gemacht und das heißt Philosopher, produziert in Lodz im Jahr 2013. Schauen wir uns den Film an. So, der Philosoph in seinem Arbeitszimmer. Wie macht man das Unsichtbare sichtbar? In diesem Fall war es ein Philosoph, der bei der Arbeit war, aber wir wollen einmal ignorieren, welches Buch er gelesen hat oder so getan hat, dass er liest. Das ist eine dreiminütige Sequenz eines Philosophen bei der Arbeit. Wir haben hier das Setting, das ist ein häusliches Umfeld. Das, was auffällt, ist die Stille im Vergleich zu den meisten Arbeitsszenen, die bis jetzt gezeigt wurden. Der Körper ist in Ruhestellung, er liegt fast, er ist ein professioneller Leser, Er hat den Stift in der Hand und schauen Sie sich mal die wunderbaren, wundervollen Pantoffeln an. Das ist eine Intimität, das ist eine Art der, das ist eine Szene, wo die Abtrennung von Arbeit und Nichtarbeit zu verschwinden droht. Und das ist ein Bild für Abgrenzung und für Autonomie. Der Raum umschließt den Körper des Philosophen wie Hieronymus im Gehäuse. Nur durch die Lampe sehen wir etwas Licht, ein Globus. Und nur das Zell, nur das Handy, dieser schreckliche Feind alles Gelehrten, setzt dieser Szene ein Ende und führt über in die Alltagswelt mit ihrem Druck und zerstört den Schutz des Raumes hier für das autonom denkende Subjekt. Das sieht vielleicht aus wie ein antiquiertes Bild, Arbeitsbild, Wissensbild. Aber ich möchte insistieren, dass dem nicht so ist. Das ist eine Möglichkeit, wie man eine wichtige Arbeit sichtbar macht. Überdenken Sie mal die unterschiedlichen immateriellen Arbeiten, wie zum Beispiel der Softwarebranche. Zeichen werden bearbeitet. Oder zum Beispiel Kreativität bei Googles oder Steve Shapings, der etwas geschrieben hat über die Forschungs- und Entwicklungsabteilung in den 20er Jahren. Diese Art von Arbeit ist ganz sicherlich nicht antiquiert. Das ist vielleicht ein alter Prototyp, vielleicht Philosophie, aber die aktuellen Darstellungsformen sind unendlich. Aber das Bild ist, die Form ist vielleicht nicht antiquiert, aber das Bild entstammt einer sehr alten Tradition der Darstellung von Gelehrten bei der Arbeit. Das ist das ikonografischste Bild dieser Tradition. Das Bild Petrarchas, der in seinem Arbeitszimmer arbeitet, aus dem Jahr 1400, wurde in Auftrag gegeben von Francesco de Verrazzano. Und das gehört zur gelehrten Selbstdarstellung. Das sieht man bereits auch in einem älteren Bild von Pythagoras, der gleichzeitig liest und schreibt an der Kathedrale von Chartres. Und der Globus auf der rechten Seite im Bild bei dem Philosophen steht für die gesamte Welt außerhalb des Arbeitszimmers. Aber der Globus erinnert auch an den berühmten Astronomen von Vermeer. Bei Hirschfelds Philosophen gibt es nur ein wichtiges Element, wo diese gelehrte Arbeit von der überlieferten Tradition abweicht. Statt gerade da zu sitzen am Schreibtisch, haben wir unseren Philosophen, der halb im Stuhl liegt, während er liest. Übrigens lese ich auch am liebsten so, aber das macht das Ganze sehr schwierig, mit ernstzunehmender Arbeit zu vereinbaren. Und ich denke, auch die Pantoffeln sind ganz bezeichnend für diese Situation, die wir hier sehen. Ist es ein Bild der Arbeit? Ja, wir akzeptieren es als Arbeit, denn das Ganze ist verortet in einem alten Kanon der Darstellung von arbeitenden Gelehrten. Die lehren nicht, sie unterhalten sich nicht, sie haben keine Petrischalen, sie pflücken keine Blumen, sondern sie machen das Wahre ihrer Arbeit, das Denken. Und das sehen wir zum Beispiel auch des idealen Arbeitszimmers. Das ist die Version des englischen Buches aus dem Jahre 1600. Hier sehen Sie die didaktischen Anweisungen im Comenius Buch. Hier sehen Sie, wie man Gelehrter wird. Man soll zum Beispiel notieren, während sich Notizen machen, Randnotizen zu machen, während man liest. Das ist nicht nur ein Bild der Abgeschiedenheit, sondern es ist ein Bild von jemandem, der abhängig ist von seinen Studien, Zitat Ende. Jemand, der alles andere ausgeschlossen hat. Diese Art der Arbeit ist eine wahre Berufung. Es ist ein Hier wird Berufung und Sucht fast untrennbar miteinander verwoben. Warum ist diese Art von Arbeit unsichtbar? Zuerst einmal aus Sicht des externen Beobachters. Wenn wir von außen auf das Bild schauen, dann wissen wir nicht hundertprozentig, was dort vor sich geht. Woher wissen wir denn, dass der Gelehrte wirklich arbeitet? Oder ob er einfach nur vor sich hin träumt, Tagträume nachhängt oder irgendwie nur liest, ohne was zu verstehen? Oder nur kreativ Zeit zu verschwenden oder unkreativ Zeit zu verschwenden, gesamte Seiten zu lesen, lesen, ohne irgendetwas Spezifisches zu verstehen, etwas einfach nur wiederholen. Ich will jetzt nicht zu autobiografisch werden an diesem Punkt, aber der springende Punkt ist folgender. Selbst für diejenigen, die wir diese Art von Arbeit machen und während wir diese Arbeit machen, ist es nicht ganz klar, wann die Arbeit wirklich geschieht. Wenn wir einen ernsten Artikel lesen, ist das vielleicht Arbeit, aber was ist denn, wenn wir unsere Gedanken schweifen lassen? Das ist vielleicht eine Art des Nichtarbeitens, aber vielleicht ist das sogar die Essenz dieser spezifischen Arbeit. Wie kann man zum Beispiel die kreative Freizeit abgrenzen von nur Freizeit? Wie kann man wissen, welche Gedanken produktiv sind, welche Gedanken nicht produktiv sind? Wenn die Arbeit zielgerichtete Aktivität ist, das ist eine der Definitionen, die wir gehört haben, wie wissen wir denn dann, wie zielgerichtet die gelehrte Arbeit sein sollte, um produktiv sein zu können? Das wissen wir ganz einfach nicht. Das ist ein Thema, das die Manager der modernen Wissenschaftsgesellschaft in den Griff bekommen müssen und tun. Sollten wir den Mitarbeitern Freizeit geben, damit sie ihren Nebenprojekten nachgehen können? Das ist etwas, was sich diese Manager oft als Frage stellen. Um ihre Erinnerung nochmal aufzufrischen, vielleicht sollten sie einfach nur spielen, arbeiten, ohne das zu wissen. Und wie können die Manager das genau erkennen und wie kann man das selbst erkennen? Dieses Bild der Arbeit, dieses Bild des Wissens ist ganz klar Teil einer Reihe der Ideologie. Hier gibt es bestimmte Claims der sozialen Anerkennung, der wertschätzenden Aktivität, der Unabhängigkeit und Autonomie. Nicht Ideologie im Sinn des Philosophs oder des Direktors, in dem Fall, die aktiv die Form manipulieren, verändern der geschätzten Arbeit. Es geht hier also nicht um die Veränderung der Form der Darstellung, sondern enger gefasst. Die Form selbst, die Darstellungsart dieser Art von Arbeit ist ideologisch aufgeladen. Das heißt, was ist unsichtbar an diesem Bild, während diese spezielle Form der Arbeit sichtbar gemacht wird von dem Bild? Und ich möchte jetzt hier zum Schluss kommen, indem ich zwei Beispiele anführe. Zuerst einmal macht das die soziale Abhängigkeit unsichtbar und andere Formen des Wissens. Das Bild des einsamen Gelehrten zeigt das autonome Subjekt des Wissens und macht das sichtbar. Wir haben ein selbstgenügsames Wissenssubjekt, jemand, der vertieft ist in seine Bücher. Und wir haben mittlerweile die Erwartungshaltung, dass Gelehrte nur im Arbeitszimmer dargestellt werden. Aber wenn wir hier zum Beispiel zeitgenössische Alternativen anführen, dann sehen wir, wie außergewöhnlich das war zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert, dass Gelehrte dann nur alleine im Arbeitszimmer dargestellt wurden. Die Gegenwart anderer Menschen wäre hier überflüssig. Überlegen Sie an Künstler zu Hause, die nicht dargestellt werden auf diese Art und Weise, und zum Beispiel mit Freunden oder mit Verwandten, Kalligraphen, Händler, Politiker. Dieser abgeschlossene Arbeitsraum ist etwas, das den Privilegierten, den Gelehrten nur anheim steht. Das ist nur Bestimmten vorbehalten. Gelehrte sind Menschen, die anderen die Arbeit überlassen, ihnen das Essen zu bereiten, um das im Kopf
legen, ihre Kleidung durch andere machen, ihre Speisen durch andere bereiten, dafür, dass sie das Wetter in ihrem Kopf beobachten. Zitat Ende. Now, to see this.
Schauen wir uns das mal genau an. Es gibt ein einziges Wesen in der Ikonografie des Gelehrtentums, das gleichzeitig mit dem Gelehrten den Arbeitsraum teilt. Kein Hund, der aufpasst, der Aufmerksamkeit möchte. Nur ein Hund, der schläft, der Gesellschaft leistet, aber gleichzeitig die wertvolle Aufmerksamkeit des Gelehrten nicht in Anspruch nimmt. Bilder, wo Gelehrte, oder hier ein weiteres Bild, Das muss ich ganz einfach zeigen. Es gibt Bilder, wo Gelehrte mit anderen Gelehrten sich, mit anderen Menschen ihr Arbeitszimmer teilen. Aber das sind nur Bilder von schlechten Gelehrten. Das sind sogenannten Alchemisten, diejenigen, die was zusammenpanschen, die Küche mit dem Arbeitszimmer verwechseln, Handarbeit und Kopfarbeit verwechseln. Nur diese Gelehrten werden dargestellt als Gelehrte, die sich den Raum mit anderen Menschen teilen, mit Frauen, mit Kindern, mit Gehilfen. Natürlich wissen wir hier, dass sie arbeiten, aber andererseits ist das eine Art trügerische Arbeit. Eine Arbeit, die nirgendwo hinführt, nur zur Selbsttäuschung. Gleichzeitig gibt es aber auch eine tiefere zugrunde liegende Dimension der Unsichtbarkeit. Und hier komme ich zum Schluss. Diese Denkweisen machen es sehr schwierig, andere Formen des Wissens zu verorten, Formen des verkörperten Wissens zu verorten. Dort, wo man trotzdem noch denken und kreativ sein muss. Zum Beispiel, einige der Beispiele, die wir heute Nachmittag angesprochen haben, zum Beispiel diese enorme Koordinationsnotwendigkeit und das Verständnis, dass dem gesamten Team hier zum Beispiel im OP haben muss oder die Hände des Schusters oder das Labor, die Wissenschaftler, die das Wissen geschaffen haben, das jetzt tagtäglich in den Labors der Welt an den Tag gelegt wird. Und wir können das Ganze natürlich auch aufdröseln, die Arbeit des Schusters. Aber mein Punkt ist der folgende, das Bild des Philosophen bei der Arbeit, das Bild des Gelehrten ist so kodifiziert und zieht so viel soziale Anerkennung auf sich, dass unsere Aufmerksamkeit abgelenkt wird von den, nicht nur von dem unsichtbaren Beitrag, den andere Menschen zu den Lebensformen leisten, sondern auch zu anderen Wissensformen, die hergestellt werden in eher alltäglicheren Wissensgegenständen. Vielen Dank und ich freue mich auf den Rest der Veranstaltung.